ich bin jetzt hier auf der KubeCon 2024 in Paris. Bei mir ist Yannick Hollenbach. Hallo Yannick.
Moin.
Und du machst bei einem Projekt mit, was sich Secure Code Box nennt. Was ist das denn? Was macht ihr da?
Ja, genau. Erstmal danke, dass ich da sein darf. Die Secure Code Box ist ein Tool, um auf Kubernetes Security Scanner, im speziellen Open Source Security Scanning Tools, zu orchestrieren und die Ergebnisse zu vereinheitlichen und dann einheitlich verarbeiten und auswerten zu können, so dass man jetzt quasi eine ganze Reihe an verschiedenen Scannern quasi gleichmäßig, quasi mit einem gleichen Konfigurationsformat konfigurieren kann oder zumindest erstmal anlegen kann und die Ergebnisse dann einheitlich verarbeiten kann. Das heißt, wir haben dann so eine Parser-Ebene, die diese ganzen Ebenen und die ganzen Formate von den verschiedenen einzelnen Scannern in ein einheitliches Format übersetzt, sodass man die Findings dann quasi in einem Format zurückbekommt. Und auch gleichzeitig bietet die Secure Code Box eine ganze Reihe an sogenannten Hooks an. Das sind so Integrationspunkte, wo man diese Findings dann auch noch weiterschicken kann, um sie dann automatisch in Alerts, wie sowas wie in Slack reinzuschicken, dann automatisch mitzubekommen, dass da jetzt ein neues Finding hochgekommen ist oder sie auch in andere Open-Source-Finding-Management-Tools hochzuladen. Also das Haupttool, was dabei bei uns im Fokus steht, ist das OWASP Defect Dojo.
Das was?
Das ist ein weiteres OWASP-Tool, also die Secure Codebox selber ist auch ein OWASP-Projekt, also vom Open Web Application Security Project.
Okay.
Oder Programm. Die OWASP hat sich auch irgendwie letztens umbenannt. Das macht das jetzt auch nochmal komplizierter. Ich glaube aber, aber das OWASP Defect Dojo, das ist jetzt quasi eine
webbasierte Plattform. Da steckt ja auch WASP drin, ne? Also das ist Logo.
Ja, das ist so ein Wortspiel, genau. Ja, aber die OWASP, der vielleicht nochmal als Erklärung ist, eine Open Source Security Organisation.
Okay.
Vielleicht ganz leicht vergleichbar wie jetzt sowas die Linux Foundation, aber quasi rein fokussiert quasi auf Web Application Security Tools. Also das bekannteste aus dem OWASP-Katalog ist wahrscheinlich dieses OWASP Top 10. Aber auch noch andere Projekte drin, wie jetzt zum Beispiel, das ist jetzt auch aus komplett Eigeninteresse hier nochmal genamedroppt, der OWASP JuShop, einfach eine Vulnerable Web Application für Security Trainings. Namedroppe ich jetzt mal, weil ich da auch mit dran wirke.
Okay, die ist also von vornherein kaputt, mit der kann man dann testen oder was, oder wie funktioniert es oder was soll das
genau sein? Also es ist hauptsächlich dafür, also jetzt wechseln wir gerade komplett das Thema, es geht von der Secure Codebox weg, aber da rede ich natürlich auch gern drüber.
Ja, wir machen das, ich komme wieder drauf zurück.
Also der OWASP JuShop ist eine quasi bewusst kaputt geschriebene Anwendung, um dann selber mal richtig zu lernen, quasi wie man so eine Anwendung denn hacken kann. Und auch einfach jetzt für, ich würde sagen, das Target Audience ist schon Anwendungsentwickler, quasi zu verstehen, wie diese Lücken aussehen und dann innerhalb von Trainings oder auch einfach komplett selber drauf loszuhacken, zu schauen quasi, was denn da für Vulnerabilities drin sind. Und genau, diese OWASP ist jetzt einfach so eine Parent-Organisation, in der diese Projekte dann organisiert sind, die dann irgendwie bestimmte Prinzipien verfolgt und einfach irgendwie versucht, irgendwie einen Fokus auf offene Projekte zu legen, um Software Security weiter voranzubringen.
Open Worldwide Application Security Project.
Ja, ich glaube, das Worldwide ist neu, weil ich glaube, es hieß früher Open Web Application Security Project, aber das fanden sie irgendwann zu eingrenzend und sind jetzt lieber auf Worldwide gegangen.
Ja, genau. Also so steht es hier auf der Webseite. Genau. Okay, dann haben wir jetzt geklärt, was OWASP ist und du durftest nochmal in ein Projekt gehen. Jetzt kommen wir wieder zurück zu dieser Secure Code Box. Ist es jetzt irgendein Container, den ich irgendwo hinschmeiß und dann sage ich da, scan mal alles oder wie funktioniert das?
Also wie das im Prinzip funktioniert, ist die Secure Code Box ist ein sogenannter Kubernetes Operator. Und Operator sind jetzt quasi mal versucht einfach zu erklären, ist eine Art Kubernetes zu erweitern, um mit quasi anderen Ressourcen auch umgehen zu können. In unserem Fall sind das primär sogenannte Security Scans. Das heißt, was man denn tut, ist, anstatt zu Kubernetes hinzugehen und sagen, hallo Kubernetes, starte mir bitte einen Container, ist, dass du dann hingehen kannst und sagen kannst, hallo Kubernetes, starte mir bitte zum Beispiel einen Nmap-Scan. Und was die Secure Codebox denn tut, ist, diesen Scan quasi zu übersetzen in Sachen, die Kubernetes denn versteht. also in dem Fall einen Container, in dem ein Nmap drin läuft und der dann ein bestimmtes Target scannt. Und was die Secure Codebox dann auch noch macht, ist dann quasi auch noch Sachen, die wir quasi sagen, die gehören dazu. Nämlich jetzt quasi diese Finding-Auswertung oder zumindest diese Finding-Unification zu machen, diese Findings, die dann der Nmap ausgespuckt hat, von so einem sehr Nmap-spezifischen XML-Format in ein einheitliches JSON-Format zu übersetzen, was dann jetzt auch ähnlich aussieht wie zum Beispiel die Findings von einem anderen Security-Scanner, wie jetzt zum Beispiel einen Nikto, einen OWASP-ZAP-Scanner. ZAP liegt auch gar nicht mehr bei der OWASP, aber es gibt da eine ganze Reihe an verschiedenen anderen Scannern, die wir noch integriert haben.
Ja, ihr könnt auch SSH-Scan, sehe ich hier, Typo3-Scan, irgendwie.
Genau, für verschiedene
WordPress-Scanner, SSL-Analyze, solche Sachen sind hier irgendwie alle mit drin.
Genau, das ist inzwischen ein ziemlicher Katalog von, ich weiß die genaue Zahl gar nicht, aber ich glaube, es sind so vielleicht schon so 15 bis 20 Stück. Wow. Die wir dann jetzt quasi integriert haben. Das heißt, es gibt diese Scan-Types, die kann man dann, das ist auch erstmal nochmal modular aufgebaut. Das heißt, quasi, wenn man jetzt die Secure Codebox erstmal installiert, dann kriegt man nur diesen Operator und dann kann man noch die einzelnen Scan-Types nachzuinstallieren, um dann quasi jetzt der Secure Codebox noch beizubringen, wie man einen Nmap-Scan macht. Das ist aber auch komplett erweiterbar. Das heißt, wenn da jetzt ein Scan-Type fehlt, dann kann man das auch selber nachschreiben. Da muss man jetzt quasi dann nur ein Manifest schreiben, was denn der Secure Codebox sagt, wie es diesen Scan in die Container übersetzt, was im Zweifelsfall halt einfach nur die Definition ist, quasi welcher Container da gebraucht wird. Und dann so ein Parser zu schreiben, um diese Findings zu vereinheitlichen, das ist vielleicht noch das Komplizierteste. Aber es ist ein komplett erweiterbares System.
Also wenn ich jetzt weiß, ich kann mit einem bestimmten Curl-Request irgendwas auslösen und will das jetzt bei euch einbinden, dann könnte ich das über den Weg machen, den du gerade beschrieben hast.
Genau, also das ist jetzt vielleicht ein sehr spezifischer Use Case, ja, den ich sagen würde, da gibt es vielleicht sogar eine bessere Lösung für. Ja,
klar.
Also da gibt es denn, also wenn man halt wirklich weiß, okay, ich kann das mit einem einzelnen Request machen, dann gibt es halt auch noch Scanner, die quasi von Haus aus erweiterbar sind. Also der eine Scanner, den wir da im Portfolio haben, nehme ich das mal, ist da der Nuclei, wo man dann selber auch noch Scan-Templates mitgeben kann und dann Nuclei quasi sagen kann, okay, ich hätte jetzt gerne hier diesen einen spezifischen Check, den ich gerne machen möchte. Dann könnte man das auch quasi hinbekommen, ohne selber eine eigene komplette Scanner-Integration schreiben zu müssen. Aber tendenziell lässt sich quasi wirklich einfach eigentlich alles einbauen, solange man das halt irgendwie in einen Container gesteckt bekommt. Also ich glaube, eine Sache, mit der wir mal Probleme hatten, war so ein Windows-spezifischer Scanner, wo wir dann so ein bisschen Probleme bekommen haben, da halt irgendwie so mit Windows-Containern rumzuspielen. Das sind dann so Sachen, die dann halt irgendwie schwieriger sind, aber ich glaube, hier in Radio Tux ist das vielleicht sowieso nicht die Zielgruppe, deswegen also
ja, die meisten Tools. Man will ja vielleicht Windows auch angreifen, keine Ahnung. Ja. Apropos, gibt es dann auch so Integrationen, weiß ich nicht, Metasploit oder sowas, dass ich mir irgendwie so ja alles einfach runterlade und dagegen schmeiße gegen irgendein Ziel?
Also Metasploit ist eine Sache, die wir irgendwie häufig requested bekommen, weil bei uns das Problem ist, eigentlich keiner bei uns sich im Core-Team mit Metasploit auskennt. Und sich in Metasploit erstmal einzuarbeiten, ist halt ordentlich Arbeit. Also falls sich jemand richtig gut mit Metasploit auskennt, wir hätten durchaus Interesse dran, quasi das auch einzubauen. Aber das müsste wahrscheinlich jemand machen, der nicht wir sind, weil bei uns fehlt da gerade einfach aktuell leider das Metasploit-Knowledge. Aber da findet man auch irgendwie bei uns im GitHub-Projekt dann irgendwie die Issues zu. Da sind wir gerne offen auf jedes Feedback oder irgendwie Hinweise, quasi wie man das sonst auch einbauen könnte. Oder Hilfe für den Leuten, die das dann tatsächlich für uns einbauen könnten.
Okay, das heißt, ihr habt ein GitHub und da kann einfach jeder mitmachen. Habt ihr auch irgendwie ein Chat-System, wo man sich einklinken kann oder macht ihr die ganze Entwicklung über GitHub?
Wir haben auch, also es gibt von der OWASP-Organisation, die haben einen Slack-Channel und Slack-Workspace heißt ja, das, glaube ich, ja, richtig. Da haben wir auch einen Secure-Codebox-Channel. Wir sind aber gerade so ein bisschen dabei, zu versuchen, das noch stärker zu GitHub zu treiben, weil wir einfach oft das Problem hatten, dass halt in Slack die Diskussionen einfach quasi immer und immer wieder gleichgeführt wurden, weil Slack halt einfach so schlecht durchsuchbar ist, dass die Leute einfach immer wieder mit den gleichen Problemen gekommen sind. und Fragen gekommen sind. Also wir versuchen natürlich auch irgendwie unsere Dokumentation anzupassen, dass die Fragen dann gar nicht mehr aufkommen. Mhm. Aber das ist manchmal irgendwie nur begrenzt möglich. Deswegen sind wir gerade so ein bisschen dabei, die Leute eher zu ermuntern, dieses GitHub Discussions Feature zu benutzen und dann auch Fragen zu stellen. Einfach nur, dass die dann halt irgendwie von Search Engines auch irgendwie indexierbar sind und gut durchsuchbar sind.
Kann ich jetzt die Secure Codebox auch irgendwie in meine CI/CD-Pipeline einbinden oder?
Ja, das ist ein bisschen interessant, weil da habe ich, glaube ich, ein bisschen von der Norm abweichende Meinung zu. Weil wir haben das ganz lange versucht, quasi so Security-Tools in CI-Pipelines einzubauen, um quasi Software-Form-Deployment zu scannen.
Genau, da gibt es ja auch einige.
Da gibt es auch einige wirklich richtig gute Lösungen. Da ist jetzt vielleicht noch so das Ding, wir mit der Secure Codebox sind primär auf dynamische Scanner quasi aktuell fokussiert. Wir haben auch ein bisschen statische Scanner drin. Aber primäres Ziel ist aktuell quasi das Ausführen und die Orchestrierung von dynamischen Scanning-Tools, also Scanning-Tools in diesem Fall, die gegen eine laufende Software laufen und nicht nur auf quasi plainen Source-Code gucken. Und da ist das Problem, wenn du sowas in eine CI-Pipeline integrieren willst, hast du einen ganzen Haufen an Problemen. Das erste ist, du musst diese Software erstmal quasi in Gänze in deiner CI-Pipeline zu laufen zu bekommen. Was im Zweifel heißt, du müsst dann jetzt quasi auf deinem CI-Server auch irgendwie noch die Datenbank starten, irgendwie Frontend, Backend, was auch immer, Microservice-Container irgendwie alles zum Laufen bekommen. Und dann kannst du erst das Tool dagegen schmeißen und dann wird dir vielleicht auch noch auffallen, dass viele von diesen Tools arschlangsam sind, weil sie halt einfach quasi versuchen, jede mögliche Vulnerability, die Sonne je gesehen hat, in dieser Software zu finden. Das heißt, sie machen teilweise Tausende an Requests, was jetzt quasi je nach Software und auch je nach Wumms, den dieser CI-Server denn hat, ewig lange dauern kann. Das heißt, unser aktuelles Recommendation dafür ist, quasi die Software quasi erst zu deployen, vielleicht auf einer entsprechenden Staging-Umgebung und dann die Secure Codebox dagegen laufen zu lassen. Da spricht jetzt auch nichts gegen, quasi die Software dann zu deployen und dann einen Secure Codebox-Scan dagegen zu triggern. Was wir aber auch haben, ist quasi jetzt noch eine weiterführende Komponente. Das heißt, so wie ich das eben schon erklärt habe, quasi so die Core-Komponente ist so dieses Ausführen und Orchestrieren von Scans. Wir haben noch eine weitere Komponente, die nennen wir die Secure Codebox Auto Discovery. Das ist eine Komponente, die quasi versucht, automatisch aus der Kubernetes API rauszuziehen, was für Software in diesem Cluster drin läuft.
Okay.
Und dann automatisch Scans gegen diese Software erstellst, sodass du in der Autodiscovery sagen kannst, okay, ich möchte gerne, dass jede Software, die hier auf diesem Cluster läuft, quasi einmal diesen Scan abbekommen hat. Ich glaube, das Default-Setup, was wir da haben, ist quasi ein weiteres OWASP-Projekt, der OWASP-SEP-Scanner. Das ist so ein sehr bekannter, sehr verbreiteter Web-Application-Security-Scanner. Denen gegen diese Software zu laufen. Und was die Autodiscovery denn macht, ist, dass sie, indem sie halt automatisch oder quasi durchgehend auf die Kubernetes-API guckt und dann da jetzt auch eine Change-Events mitbekommt, dass sie dann automatisch für jede Version der Software, die auf diesem Cluster deployed ist, diese Scan startet. Und dann kann man diese Ergebnisse dann halt auch wieder ausleiten aus der Secure Codebox in sowas wie eine Defect-Dojo, sodass du dann halt ein Web-Interface hast mit diesem Defect-Dojo, wo du alle deine Findings zu deiner Software sehen kannst. Und durch diese Autodiscovery wird das dann quasi automatisch dieser Scan getriggert, ohne dass man ihn jetzt noch über eine CI-Pipeline anstoßen muss, sondern das passiert dann alles rein aus dem Cluster heraus.
Heißt aber, das ist dann nur für die Cluster, in denen ich die Secure Codebox deployed habe. Also wenn ich mehrere habe, muss ich das in jedem...
Genau, da wäre jetzt auch unsere Empfehlung, also besonders wenn du dynamisches Scan startest, das dann eher quasi gegen das Staging-Cluster zu werfen, zumindest mit diesen dynamischen Scans. Einfach nur, dass man jetzt quasi wirklich diese Scans gegen die Software startet, bevor sie auf Produktion deployed ist. Mhm. Und auch potenziell, ich hatte es eben schon gesagt, diese Scanner sind relativ ressourcenhungrig und da wir die Scanner jetzt ja quasi direkt neben der Software deployen, wollen wir gerne vermeiden, dass Leute aus Versehen quasi ihre eigenen Cluster dadurch dossen, dass sie jetzt halt gerade sich die Autodiscovery, also lässt sich auch inkrementell ausrollen, aber so ein bisschen so das Horrorszenario ist, dass Leute uns dann schreiben so, ey, ich habe die Secure Codebox auf unser Produktionscluster deployed und jetzt sind irgendwie, ist das komplette Cluster überlastet, weil überall sind diese Security-Scanner hochgefahren worden. Also das ist jetzt die klare Empfehlung quasi, wenn ihr diese Autodiscovery benutzt, probiert das erstmal auf eurem Staging- oder Dev-Cluster aus. Vielleicht auch gibt da so eine Funktion, dass quasi Namespace für Namespace, also Namespaces sind so die Unterprojekte innerhalb eines Kubernetes-Clusters, das sind quasi jetzt projektweise auszurollen, um da jetzt quasi dann nicht irgendwie aus Versehen die Ressourcenhungrigkeit dieser Scanner irgendwie komplett gegen das Cluster loszulassen, sondern das ein bisschen vorsichtiger zu machen. Und falls man denn jetzt auch das Produktionscluster scannen möchte, was ja ein durchaus valider Use Case ist, das dann vielleicht nicht mit solchen dynamischen Scannern wie jetzt zum Beispiel einem ZEP zu machen, sondern das eher mit Container-Level-Scans zu machen, wie jetzt so diesem Trivi. Ich führe jetzt hier ganz viele neue Scanner ein, die für mich total normal sind. Yeah. Also der Trivi-Scanner ist ein richtig cooles Tool, das quasi auf Container-Images guckt und dann quasi jetzt dieses Container-Image nach Schwachstellen durchsucht.
So nach dem Motto, du benutzt diese eine Library und die ist eh schon immer kaputt.
Genau.
Update mal.
Genau, also das ist auch das Coole inzwischen, dass es bei Trivi jetzt quasi sowohl für Libraries ist, aber auch so für so Kernel-Level oder jetzt so Operating-System-Level-Dependencies ist. Das heißt, da kann man sich jetzt echt ein richtig coole Übersicht quasi über das Security-Standing von so einem Container-Image geben. Und sowas ist halt wirklich sehr wenig invasiv, weil das guckt halt auf dieses Image und nicht auf die laufende Software. Das heißt, das ist auch etwas, was man richtig super auf einem Produktionscluster machen kann. Aber mit solchen dynamischen Scannern wäre ich zumindest ein bisschen vorsichtig, das quasi jetzt erstmal komplett auf einem kompletten Produktionscluster auszurollen.
Weil man sich eventuell DDoS't dann selber.
Genau, aber das ist mit einem Trivi eher unwahrscheinlich.
Jetzt hast du vorhin gesagt, man hat dann auch so eine Web-Oberfläche, wo man sich Sachen anzeigen lassen kann. Wie, was sehe ich da? Also steht da dann, Achtung, hier musst du dich um den Teil kümmern oder wie sieht das aus?
Genau, das ist halt auch noch etwas schwer zu beantworten, weil das ist alles sehr konfigurierbar. Also ich hatte jetzt eben schon gesagt, quasi so die Hauptoberfläche oder das Haupt oder so eine der Hauptplattformen, in dem sich diese Findings quasi rausleiten lassen, ist dieses OWASP Defect Dojo. Und das Defect Dojo ist so eine Art Vulnerability Management Datenbank mit einer Web-Oberfläche. Das heißt, man kann dort Findings, also so eine Security Findings hochladen, wie hallo, hier ist eine SQL-Injection quasi unter dieser Adresse mit diesen und diesen Parametern. Das wären jetzt Sachen, quasi, die jetzt ein Defect-Dojo da anzeigen würde. Und was das Defect-Dojo zudem auch noch macht, ist, dass es die Findings dann dedupliziert. Das heißt, wenn ich jetzt heute diese SQL-Injection gefunden habe und morgen wird der Scanner nochmal ausgeführt und findet dann die gleiche SQL-Injection nochmal, dass dieses Defect-Dojo das dann quasi automatisch dedupliziert und sagt, ha, das ist doch eigentlich nur einmal die gleiche Schwachstelle, quasi jetzt einfach nur doppelt eingetragen, dass man dann im Defect-Dojo nur noch diesen einen Eintrag hat und sagt, dann sehen kann, okay, das wurde da und da oder dann und dann gefunden. Dass man jetzt nicht irgendwie dumm und dämlich klickt, weil da jeden Tag die Findings neu aufkommen. Das heißt, diese Deduplizierung ist da so eines der Hauptfeatures von dem Defect-Dojo. Dass die Findings da dann quasi nur einmal reinkommen und dann kann man sie halt auch irgendwie kommentieren, als False Positives markieren, wenn es dann doch nicht gestimmt hat. Also wenn das Finding quasi vom Scanner angezeigt wurde, aber tatsächlich gar nicht existiert.
Okay, da kann ich also schon eingreifen an der Stelle. Kann dann sagen, nee, du hast dich geirrt.
Genau, also der Scanner wird das halt trotzdem am nächsten Tag noch fleißig weiter reporten, aber im Defect Dojo ist es dann halt als fehlerhaft markiert. Mhm. Dass man das dann einfach quasi sich nicht mehr mit auseinandersetzen muss. Wir haben noch andere Integrationen, das ist auch das, was man jetzt sieht, wenn man die Webseite aufmacht, die Bilder da draus. Also mir wird es hier gerade ins Gesicht gehalten auf einem Laptop. Also wir haben noch andere Integrationen, das ist primär das Elasticsearch-Integration, wo die Findings dann jetzt quasi als einzelne Datensätze in das Elasticsearch gekippt werden. Und dann jetzt da jetzt quasi in dieser Elasticsearch Document Database quasi einfach als JSON Blobs rumliegen. Das ist jetzt quasi erstmal komplett nicht dedupliziert. Das heißt, da tauchen dann jeden Tag immer wieder die gleichen Findings bei raus. Und da gibt es jetzt quasi keine False Positive Behandlung. Also dafür müsste man einen Defect Dojo benutzen. Aber jetzt für sowas, wenn man jetzt tatsächlich zum Beispiel sowas benutzt, wie ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Nmap Scanner benutzt, um ein Netzwerk zu scannen. Das hat halt relativ wenig False Positives, sondern sagt mir halt einfach, dieser Port da ist offen und dann stimmt das in der Regel auch. Und damit kann man sich halt auch irgendwie eine relativ coole Übersicht so über Netzwerke bauen, quasi, was für Ports sind, wann, wo offen. Und für sowas ist dieses Elasticsearch richtig super, weil dann kannst du dir halt mit diesem Kibana so eine Dashboards zusammenklicken um dann zum Beispiel irgendwie einfach auf einen Blick zu sehen, quasi, wo sind denn jetzt hier irgendwie in dem Netzwerk noch Telnet-Ports offen?
Nicht nirgendwo, aber ja, gut.
Ja, genau, das wäre die Hoffnung. dass man da dann halt jetzt quasi eine einfach zu durchsuchende Oberfläche noch hat, um da diese Findings zu haben, jetzt quasi mit der Einschränkung, dass sie dann halt nicht dedupliziert sind.
Du hast gesagt, man kann im Produktivcluster auch die Images scannen. Wenn ich das jetzt so einfach die ganze Zeit nebenbei laufen lasse, will ich mich ja vielleicht nicht erst auf eine Web-Oberfläche einloggen und gucken, was da gerade abgeht. Mhm. Hat man irgendeine Art von Alerting? Mhm.
Genau, also es funktioniert tatsächlich relativ ähnlich wie jetzt quasi das Hochladen von den Findings in das Elasticsearch. Also wir haben, habe ich glaube ich ganz am Anfang einmal gesagt, dieses Konzept von Hooks. Also es sind einfach quasi einfach eine Programmierschnittstelle, um quasi mit diesen Scans zu interfacen. Da gibt es aber auch eine ganze Reihe an Vorgefertigten, wie jetzt zum Beispiel die Defect Dojo Hooks, diese Findings dann an das Defect Dojo hochlädt oder die Elasticsearch Hook. Wir haben dann aber auch zusätzlich noch eine Hook, die nennt sich, glaube ich, irgendwie einfach Notification Hook, die es einem erlaubt, denn quasi jetzt basierend auf bestimmten Regeln, die man dann auch wieder vordefinieren kann, Alerts an externe Systeme zu senden, was in diesem Fall halt einmal so Chat-Systeme sind, also ich glaube irgendwie Slack und Microsoft Teams sind da so die Hauptdinger, um dann quasi jetzt dann direkt zu sagen, und dass da jetzt ein neues Finding gefunden wird. Das lässt sich dann auch mit der Defect-Dojo-Hook quasi kombinieren, dass man die Findings quasi zuerst ins Defect-Dojo hochlädt, dann quasi wartet, bis die Deduplizierung abgeschlossen ist. Also es gibt da quasi so einen Sync-Back-Modus, dass er die Findings hochlädt und dann an die Secure-Codebox-Findings später noch ranschreibt quasi so, ey, ja, das wurde hier zwar gefunden, aber es ist eigentlich ein False Positive gewesen, dass man das dann noch quasi kombiniert mit der Notification-Hook, dass man dann auch nur Notifications rausschickt für Findings, die tatsächlich neu sind. Genau, dass man da dann automatisch Alerts raussenden kann an Leute, dass sie nicht durchgehend alle 5 Sekunden das Web-Interface refreshen müssen.
Okay, für wen würdest du sagen, wer sollte sich Secure Codebox angucken? Alle? Oder?
Ach, alle wäre jetzt wahrscheinlich zu viel gesagt. Ne? Aus meiner Sicht ist das ein schon durchaus sehr spannendes Tool, besonders für Leute, die schon einen Kubernetes-Cluster irgendwo am Laufen haben. Dann ist es nämlich auch quasi jetzt einfach der Overhead, das einmal auszuprobieren, relativ gering, weil es ist relativ einfach zu installieren. Also es ist eigentlich einfach nur ein Helm-Chart. Also für die Leute, die sich jetzt in Kubernetes auskennen, Helm ist so ein Package-Manager für Kubernetes. Dann ist es sehr einfach, das auszuprobieren. Besonders mit der Auto-Discovery ist das halt auch einfach irgendwie, finde ich, ein super spannendes Tool, um halt automatisch so die Security von Software zu verifizieren. Aber es finde ich auch für klassischere Unternehmen ein super spannendes Tool, besonders wenn das so um Network Security geht. Einfach das Scannen von kompletten Netzwerken, dann ist das auch super spannend. Also wenn es da irgendwie Probleme gibt, quasi irgendwie wirklich irgendwie so alle Software, die im Netzwerk läuft, quasi im Auge zu behalten, ist das ein super spannendes Tool, weil du kannst dann dadurch halt auch so eine Regeln festlegen, wie zu sagen, okay, ich möchte jetzt erstmal so einen kompletten Netzwerkscan machen über alles, was hier in dem Netzwerk läuft. Und dann basierend auf den Ergebnissen automatisch weitere Scans zu triggern, wie zum Beispiel, wir hatten das eben schon gesagt, es gibt zum Beispiel einen Nmap-Scanner, aber es gibt auch einen SSH-Scanner. Dann zu sagen, okay, liebe Secure Codebox, bitte quasi für jeden Host, den du mit einem offenen SSH-Port gefunden hast, bitte start doch jetzt gleich nochmal so einen spezialisierten SSH-Scan hinterher, um automatisch jetzt auch für alle SSH-Ports oder SSH-Services, die ich in einem Netzwerk am Laufen habe, halt auch automatisch noch einen SSH-Security-Scan machen zu lassen zu können. Das ist halt super spannend, auch mit so anderen Späßen, also ein weiterer Scanner, also ich name-droppe jetzt hier gefühlt fast alle Scanner, die wir haben. also ein weiterer Scanner, den wir haben, ist der NCRAC-Scanner, das ist so der so ein Schwesterprojekt vom Nmap-Scanner. Oh, stimmt das, glaube ich? Ich glaube zumindest vom Namenstamm ist das ähnlich. Ja. Das ist so eine Art Credential Enumeration Scanner, den du quasi jetzt einfach gegen einen bestimmten Service richten kannst und einfach mit einer Liste von Nutzernamen und Passwörtern und dann einfach mal den versuchen lassen kannst, die Passwörter zu bruteforcen. Das lässt sich dann halt auch wieder super mit diesem, also wir nennen das so eine Cascading Scans kombinieren, also das heißt, dass man erst einen Nmap-Scan startet zum Beispiel, um alle SSH-Ports zu finden. und dann einfach mal einen Endcrack-Scan dagegen, gegen diese SSH-Ports laufen lassen zu können, ob da jetzt hier irgendwo SSH-Ports mit irgendwie bekannten Admin-Passwörtern rumliefern. Also da kann ich nur mal empfehlen, das auszuprobieren, wenn man da irgendwie Sorgen hat in einem Unternehmen, dass sowas passieren könnte. Also es lässt sich sehr gut kombinieren, einfach indem man einfach mal bei den Admins fragt, was so die Standardpasswörter sind, die sie vor ein paar Jahren noch verwendet haben. Also ich hoffe, dass die inzwischen alle davon weggeswitcht sind. Mhm. Aber sich da einfach mal so eine Liste geben zu lassen von den Sachen, die früher vielleicht mal benutzt wurden und das dann mit so einem Endcrack-Scan zu kombinieren, um einfach mal wirklich quasi kontinuierlich alle Systeme, die in diesem Netzwerk laufen, auf solche Standardpasswörter durchtesten zu lassen, das ist halt wirklich Gold wert, einfach nur, um jetzt quasi das irgendwie nochmal von seiner Liste abhaken zu können, also sich einfach sicher zu sein zu können, dass da jetzt irgendwie kein totaler Quatsch mehr im Netzwerk läuft.
Okay, habt ihr denn so Blueprints oder Beispiele auf der Webseite? Also, weil das ist ja jetzt schon ein bisschen komplexer. Es ist nicht nur, ich schmeiß das Helmchart dagegen und dann passiert alles automatisch. Also, wenn du jetzt sagst, du hast die Abhängigkeiten und der soll die ganzen Schritte machen, das ist schon wissen, was ich tue. Das gibt's da so Beispiele.
Genau, also wir haben auf unserer Webseite, übrigens einfach securecodebox.io, unter der Dokumentation gibt es einen Menüreiter namens How-To's, was so ein bisschen quasi so Walkthroughs sind, um einfach mal quasi durchzulesen, quasi bestimmte Use Cases, wie man die durchspielen kann. Ich glaube zum Beispiel dieses Automatically Scanning Networks oder so heißt der, glaube ich, ist, glaube ich, auch genau dieser Use Case beschrieben mit dem Nmap und Ncrack Beispiel. Auch irgendwie quasi jetzt einfach quasi gibt es auch noch Beispiele, wie man diese Auto-Discovery aufsetzt. Also da gibt es irgendwie inzwischen eine ganze Reihe, ich glaube, es sind so 5 bis 10 verschiedene Use Cases, die da irgendwie einfach einmal ausführlich beschrieben sind, quasi mit Beispielen zum Nachtippen in die Shell, um das einmal durchzuspielen. Falls es da irgendwie noch Probleme gibt oder jetzt quasi Use Cases sind, die euch da irgendwie einfallen, dann gerne eine GitHub-Discussion aufmachen. Ist immer spannend zu hören, quasi, was die Leute denn irgendwie da gerne gesehen hätten, was vielleicht noch fehlt.
Okay, super. Vielen Dank, Yannick, dass du uns mal erklärt hast, was Secure Code Box ist, was es machen kann. Und genau, wenn ihr da draußen Fragen habt, dann einfach auf GitHub gehen und Issues aufmachen oder eine Discussion starten. Und dann helfen euch Yannick und seine Kollegen dabei. Super, vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2024. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.